NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. April 1951. Das amerikanische Ehepaar Rosenberg wird zum Tode verurteilt.
Der Krieg im Irak war grausamer als bisher angenommen.
Das von WikiLeaks veröffentlichten Dokumente beschreiben im Detail die Grausamkeiten des Irakkrieges.
Washington bezeichnet die Enthüllungsplattform als gefährlichen Feind Amerikas und deren Initiator Assange als Cyberspace-Kriminellen.
Präsident Obama solle Julian Assange doch mit Hilfe des Spionagegesetzes das Handwerk legen.
Die US-Regierung prüfte tatsächlich, ob der schillernde Renegat Assange nach diesem Spionagegesetz angeklagt werden kann. Dem Espionage Act aus dem Jahr 1917, wonach auf Landesverrat die Todesstrafe steht. Nur ein einziges Mal in der Geschichte wurde ein Todesurteil aufgrund dieses Gesetzes gefällt. Am 5. April 1951, heute vor 60 Jahren.
Einer der größten Spionageprozesse in Friedenszeiten erreicht seinen Höhepunkt, als Julius Rosenberg das Bundesgebäude in New York betritt, um sein dunkles Schicksal zu erfahren. Eine weitere Spionin, Ethel Rosenberg, die zusammen mit ihrem Mann schuldig gesprochen wurde, über sowjetische Diplomatenkanäle die Geheimnisse an Russland verraten zu haben.
Vielleicht, glücklicherweise, habe ich keine genaue Erinnerung. Woran ich mich erinnere, ist ein Gefühl, dass etwas Furchtbares passiert war und dass meine Eltern damit zu tun hatten.
Als das Todesurteil gesprochen wird, ist Robert Mirropol 4 Jahre alt. Damals heißt er noch Robert Rosenberg.
Dieses allgemeine Gefühl der Furcht, die wie eine dunkle Wolke über meinem Kopf hängt. Und sie, ich wusste nicht, wer sie waren hinter uns her. Und deshalb war das Beste, was wir tun konnten, still sein, keine Aufmerksamkeit erregen.
Robert und sein 4 Jahre älterer Bruder Michael finden sich mitten in einem Sturm wieder. Ein Sturm, der sie von ihren Eltern wegreißen wird.
Überzeugt von der Schuld des Paares, verkündet Richter Kaufmann die Todesstrafe. Zum ersten Mal zahlen amerikanische Bürger den hohen Preis für Spionage im Namen einer fremden Macht.
Das ist also jedenfalls bezogen auf Ethel Rosenberg ein Justizverbrechen gewesen, das man schlichtweg nicht entschuldigen kann.
Wolfgang Krieger, Münchner Geschichtsprofessor und spezialisiert auf die Geschichte der Geheimdienste.
Das ist ein Beihilfefall und dafür das Todesurteil auszusprechen, ist ein Justizverbrechen. Man kann es wirklich nicht anders sagen. Übrigens ist das auch damals schon kritisiert worden. Selbst der FBI-Direktor, und das FBI hat ja die Untersuchungen geleitet, empfand dieses Urteil überzogen.
Doch es passt in die Zeit. In die aufgepeitschte Stimmung des Kalten Krieges, in der die Red Scare umgeht, die rote Angst, in der Kommunistenhass und die Kommunistenjagd des Senators Joseph McCarthy eine Atmosphäre allgegenwärtiger Bedrohung geschaffen haben.
Das Gefühl der Amerikaner, dass sie kommunistisch unterwandert waren, war nicht ganz erfunden. Es gab mehrere hundert kommunistische Spione, die an Schlüsselpositionen waren im Außenministerium, im Präsidentenamt, im Finanzministerium. Das Problem ist nur, dass sehr wenige dieser Leute tatsächlich vor Gericht gebracht werden konnten. Und deswegen hat man eben bei den wenigen, die man vor Gericht bringen konnte, wie eben die Rosenbergs, besonders brutal zugeschlagen.
Das junge Ehepaar wird 1950 verhaftet. Der Vorwurf: Verschwörung zum Zwecke der Spionage für die Sowjetunion. Julius Rosenberg war während des Zweiten Weltkrieges Mitarbeiter am amerikanischen Atombombenprojekt. Die UdSSR war ein alliierter Staat. Jetzt aber, im Kalten Krieg, ist alles anders.
In 1950, men throughout the world learned to look on the brutal face of communism.
1950 lernt die Welt das brutale Gesicht des Kommunismus kennen. Kommunistische Demonstrationen in Berlin, Paris, Tokio. Viel schlimmer jedoch ist der Kommunismus an der Heimatfront. Rote Gewalt bei einer Demonstration am New Yorker Union Square. Aus ihren Reihen rekrutieren sich die Saboteure, Spione und Staatsfeinde.
Die Rosenbergs sind bekennende Kommunisten. Die Vorwürfe aber streiten sie rundweg ab und schweigen fortan. Ein Problem für die Behörden.
Die amerikanischen Gerichte hatten damals Beweise. Die amerikanische Regierung wollte diese Beweise nicht vor Gericht bringen und nicht offenlegen, weil sie nicht zugeben und eingestehen wollte, dass sie in der Lage ist, sowjetische Geheimdokumente zu entschlüsseln.
Und vermutlich auch deshalb, weil Beweise aufgrund von Spionage sich in einem Spionageprozess nicht besonders gut machen.
Deshalb waren die Gerichtsverfahren darauf angewiesen, Zeugenaussagen zu bekommen, praktisch um jeden Preis. Und in der Behandlung der Zeugen hat es bestimmt Unregelmäßigkeiten gegeben, um es mal milde zu sagen.
Die Liste der Unregelmäßigkeiten ist lang. Beeinflussung der Zeugen, der Geschworenen, Fälschung von Beweisen, unzulässige Absprachen der Anklage mit dem Richter. Nicht zuletzt wird auch auf die Angeklagten massiver Druck ausgeübt. Die Todesstrafe dient als Drohkulisse.
Sie mussten sterben, falls sie nicht kooperieren. Mit anderen Worten, sie sollten zum Geständnis gezwungen werden. Es gibt Aussagen von FBI-Agenten aus der Zeit nach der Exekution, wo sie sagen, wir wollten nicht, dass sie sterben. Wir wollten, dass sie reden. Die Todesstrafe wurde nicht als Strafe eingesetzt, sondern als Druckmittel zur Kooperation.
Das Druckmittel hatte schon einmal funktioniert.
David Greenglass, Mrs. Rosenbergs Bruder.
David Greenglass, der Bruder von Ethel Rosenberg, gestand den Diebstahl von Geheimdokumenten aus dem Los Alamos Atomprojekt. Später wurde er zum Hauptzeugen der Anklage gegen die Rosenbergs.
Es handelt sich um den Bruder von Ethel Rosenberg, der umfassend ausgesagt hat und dabei seine engsten Verwandten sozusagen ans Messer geliefert hat, um für sich selber eine mildere Strafe zu erwirken und um seine eigene Ehefrau, die natürlich auch ein bisschen davon wusste, überhaupt aus dem Verfahren rauszuhalten.
David Greenglass wird mit einer mehrjährigen Haftstrafe davonkommen. Seine Frau wird nach Hause geschickt. Für die Söhne der Rosenbergs aber wächst der Albtraum zur Familientragödie.
Es waren 4 furchtbare Jahre. Zunächst lebten wir bei meiner Großmutter, aber meine Oma unterstützte den jüngeren Bruder meiner Mutter, der im Prozess der Hauptzeuge gegen meine Eltern war. Sie wollte, dass meine Mutter genau das Gleiche macht, dass sie ihren Ehemann verlässt und die Geschichte ihres Bruders unterstützt. Meine Großmutter besuchte meine Mutter im Gefängnis und sagte, wenn du das nicht machst, werde ich die Jungen in den Schuppen sperren, ich ertrage das nicht mehr. Und als sich meine Mutter weigerte, steckte unsere Großmutter uns in den Schuppen.
Für Robert und seinen Bruder Michael beginnt eine mehrjährige Odyssee. Zunächst kommen sie in New York zur Großmutter väterlicherseits, doch auch da läuft es nicht gut.
Mein Bruder musste zur Schule und wurde dauernd schikaniert. Also wurden wir aus der Stadt gebracht, nach New Jersey, aufs Land, zu Bekannten meiner Eltern. Doch als die Schulbehörde herausfand, wer wir waren, wurden wir aus der Schule geworfen, weil sie Angst hatten, dass ihre Kinder mit den Kindern der Rosenbergs zur Schule gingen. Schließlich wurden wir von Abel und Ann Mirapol adoptiert. Und deshalb heiße ich Mirapol.
Die Rosenbergs stehen vor einem harten Richter, Irving Kaufman. Er warf den beiden vor, indirekt am Tod tausender Soldaten in Korea verantwortlich zu sein und verurteilte sie zum Tode auf dem elektrischen Stuhl.
Der noch junge Richter Irving Kaufman spielt eine besondere Rolle in dem Prozess. Sichtlich ist er bemüht, nicht als zu milde dazustehen. Weil strenge Richter in den USA populär sind und auch deshalb, so vermuten viele, weil er wie die Rosenbergs Jude ist und weil er sich in der allgemeinen antisemitischen Stimmung der Zeit keinen Verdächtigungen aussetzen will. Geheimdiensthistoriker Krieger.
Der hat ja gesagt, die Rosenbergs seien daran schuld, wörtlich im Urteil, dass die Russen die Atombombe bekommen haben und seien daran schuld, dass es in Korea zum Krieg gekommen sei. Das hat er ins Urteil reingeschrieben. Ich meine, das ist absurd.
Absurd oder nicht? Robert und Michaels Eltern warten von nun an im New Yorker Staatsgefängnis Sing Sing auf ihre Hinrichtung. Bis zuletzt versuchen die Behörden mit den Rosenbergs einen Deal auszuhandeln. Ein CIA-Memorandum.
Betreff: Der Fall Rosenberg, 22. Januar 1953. Vorschlag: Konzertierte Aktion, um Julius und Ethel Rosenberg zu überzeugen, dass das Sowjetregime, dem sie dienen, die Juden in ihrem Einflussbereich verfolgt und vernichtet. Das angestrebte Verhalten der Rosenbergs ist, dass sie an Juden in aller Welt appellieren, der kommunistischen Bewegung abzuschwören und sie zu zerstören. Im Gegenzug wird die Todesstrafe umgewandelt.
Doch die Rosenbergs verweigern jede Zusammenarbeit. Bis zum Schluss. Die bevorstehende Hinrichtung provoziert Proteste in aller Welt. Von Albert Einstein über Bertolt Brecht und Pablo Picasso bis zum Papst. Vergebens.
Eine meiner klarsten Erinnerungen ist die letzte Woche im Leben meiner Eltern. In letzter Minute wurde die Hinrichtung ausgesetzt. Der oberste Gerichtshof unseres Landes stoppte sie und ließ sie dann doch wieder zu. Es war eine Achterbahnfahrt. Es wandte sich zum Guten, dann zum Schlimmen, dann zum Schlimmsten. Wir waren nicht wirklich untergetaucht, aber es schien, dass nicht viele Leute wussten, wer wir waren, bis zu dieser Woche.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Viermal haben die Atomspione Essel und Julius Rosenberg heute Gnadengesuche gestellt. Viermal wurden sie abgewiesen. Sie werden heute Nacht hingerichtet, vermutlich in der kommenden halben Stunde. Das erste Ehepaar, das auf dem elektrischen Stuhl stirbt.
Am Tag der Hinrichtung strömten die Reporter auf den Rasen vor unserem Haus und wir wurden zu einem Freund gebracht, den niemand kannte. Diese Freunde hatten zwei Söhne und mein Bruder spielte mit dem älteren Jungen Ball und ich mit meinem Freund Mark.
In diesen letzten Minuten, bevor die Rosenbergs im Gefängnis Sing Sing hingerichtet werden, versuchten die Anwälte heute die letzten juristischen Manöver, um sie zu retten.
Dann gingen wir hinein, um ein Baseballspiel im Fernsehen zu sehen. Und dann liefen Meldungen über die bevorstehende Hinrichtung meiner Eltern über den Bildschirm. Die Erwachsenen erkannten, dass das nicht gut für uns war. Mein Bruder begann zu weinen. Oh nein, oh nein. Also schickten sie uns raus, um weiterzuspielen.
Die Exekution muss vor Sonnenuntergang vollzogen werden. Denn Sonnenuntergang markiert den heiligen Schabbat im jüdischen Kalender.
Dann ging die Sonne unter und es war zu dunkel zum Spielen. Und als wir ins Haus kamen, wusste ich sofort, dass etwas furchtbar falsch war. Also sagte ich, ich bin müde und bin zu Bett gegangen. Und es war meine Art, damit umzugehen. Mein Bruder fragte all die Erwachsenen, was passiert war. Und das Einzige, was sie sagten, war, wir haben alle Fernsehsender gesehen und sie sagen alle dasselbe.
Erst viel später erreicht Robert und seinen Bruder ein letzter Brief ihrer Eltern aus der Todeszelle.
Meine geliebten Kinder, heute Morgen noch schien es, dass wir irgendwann wieder vereint sein könnten. Zunächst werdet ihr bitter um uns trauern, aber ihr werdet nicht allein trauern. Dies ist unser Trost und schließlich wird es euer Trost sein. Denkt immer daran, dass wir unschuldig waren und dass wir unser Gewissen nicht betrügen konnten. In Liebe, Daddy und Mami.
Als ich aufwuchs, waren sie Helden für mich. Sie waren wie Heilige, die alles geopfert hatten, um die Wahrheit zu sagen, die nicht unter Druck andere beschuldigen, die prinzipientreuesten Menschen auf Erden, Menschen, auf die wir immer stolz sein konnten. In diesem Glauben wuchs ich auf. Als ich älter wurde jedoch, musste ich leider einsehen, dass das alles nicht ganz so simpel war.
Der Schuldvorwurf trifft vor allem Julius Rosenberg zu Recht. Er hat tatsächlich eine Menge von geheimen Dingen an die Sowjetunion geliefert. Aber auch hier kann man diskutieren, ob die Schwere des Verbrechens so groß war, dass es das Todesurteil gerechtfertigt hätte. Und ich sage es nochmal, die Todesstrafe bei Ethel Rosenberg war ein Justizverbrechen.
Robert Mirropol ist heute 65. Seit 20 Jahren betreibt er den Rosenberg Fund for Children, der sich um die Kinder staatlich verfolgter Eltern kümmert. In den USA wohlgemerkt. Doch, sagt er, da gebe es mehr, als man glauben mag.
Es geht nicht nur um Spionage oder politische Vorwürfe. Es geht auch um die Todesstrafe. Die Leute verstehen oftmals nicht, dass die Hinrichtung einer Person eine neue Klasse von Opfern erschafft. All die unschuldigen Familienmitglieder desjenigen, der hingerichtet wird, leiden in unsagbarer Weise ohne eine persönliche Schuld. Und es ist ein großer Unterschied, ob ein Familienmitglied hingerichtet wird oder ob es im Gefängnis sitzt.
Im Zeitzeichen erinnerte Martin Herzog an das amerikanische Ehepaar Rosenberg, das am 5. April 1951 zum Tode verurteilt wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.